Ja, hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass wir heute in dieser Runde zusammen sein können, um miteinander uns auszutauschen und zu sprechen über ein für mich sehr spannendes Thema und wichtiges Thema. Seitdem ich zwei Kinder habe, ist dieses Thema für mich besonders wichtig geworden, Erziehung. Ich habe vor einiger Zeit mit einem guten Freund und Kollegen über dieses Thema gesprochen und er hat dann was zu mir gesagt, das habe ich seitdem nicht vergessen und das bewegt mich und das finde ich sehr, sehr interessant und auch relevant. Das möchte ich kurz mal schildern, was er ja ungefähr gesagt hat. Er sagte, so auf die Frage erziehen, kommt das von ziehen, ja, hat er gesagt, wenn man will, dass eine Pflanze wächst, dann muss man es nicht langsam und vorsichtig aus dem Boden ziehen. Und dann muss einer Pflanze jetzt auch nicht erklären, wie man wächst, sondern das ist alles in der Pflanze selbst enthalten, veranlagt. Es steckt sozusagen in der DNA. Mhm. Und dieser Freund und Kollege, der hat zu mir gesagt, Martin, weißt du, mit dem Kind ist es eigentlich genauso. Alles, was ein Kind braucht, um groß zu werden und zu wachsen, das steckt in dem Kind eigentlich schon drin. Das hat Gott dort schon hineingepflanzt. Aber so wie eine Pflanze trotzdem zum Wachsen Sonne und Licht benötigt und braucht, so ist das, was ein Kind braucht, Liebe. Und das in Fülle und grenzenlos. Das fand ich ein bisschen erleichternd, weil ich mir so gedacht habe, Mensch, bei all den Dingen, die man falsch machen kann und bei all diesen Strategien und Überlegungen, ja, würde es sich gut anfühlen, wenn ich so das Gefühl habe, boah, in dem Kind steckt doch das Wesentliche schon drin. Und Liebe ist so der Fokus und das Zentrum, das, was ich ja auch sehr, sehr gerne gebe. Aber wenn ich so drüber nachdenke, dann kommen mir auch immer wieder so ein paar Zweifel daran, ja, so die Begrenztheiten. Und da möchte ich mal so einen Bibeltext lesen. Und der ist gar nicht so unbekannt, dieser Text. Das ist vielleicht auch ein bisschen hart. Denn ich lese in Sprüche 13, Vers 24, hier Elberfeld-Übersetzung, wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Und dann heißt es, aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Hm. Also hier steht ja der Kontext, wer sein Kind liebt, da reicht eben dann Liebe vielleicht nicht aus, sondern da geht noch Züchtigung einher. Ja? Hm. Beschrieben hier mit diesem harten Wort der Rute. Wir können gerne über diesen Bibeltext nachdenken. Wir können auch mit diesem Vorurteil aufräumen oder vielleicht auch nicht, ja, dass es wichtig sei, ein Kind irgendwie zu schlagen oder ihm Gewalt anzutun. Aber trotzdem sagt dieser Text ja, er drückt ja trotzdem auch noch etwas aus, etwas Notwendiges, etwas, was zur Erziehung vielleicht trotzdem auch noch so dazugehört, zur Liebe oder was ein Teil der Liebe ist. Darüber würde ich gerne mit euch sprechen. Ja. Letzter Gedanke, wenn das richtig ist, was ich gelesen habe, dann kommt im Neuen Testament 260 Mal der Begriff Vater vor, als Bezeichnung für Gott. Also Gott als unser Mustervater sozusagen. Gerne würde ich mit euch darüber nachdenken, was wir von unserem Mustervater, von Gott denn über Erziehung lernen können.
Du hast jetzt erstmal hier so einen ganz großen Berg an Fragen und Thesen hier reingelegt. Den müssen wir erstmal erklimmen oder vielleicht auch Stein für Stein hochheben und drunter schauen. Als du das jetzt am Anfang erzählt hast, diesen Dialog mit deinem Kollegen oder dieses Bild, was er aufgemacht hat, dann habe ich gespürt, da gibt es so zwei Ebenen in mir, was so sich geregt hat. Zum einen habe ich gemerkt, ja, das holt mich zutiefst als Mensch ab. Also so dieses Geliebtsein, bedingungslos geliebt sein, angenommen zu sein. Ja, da gibt es einen Bereich in meinem Leben oder ich glaube auch in dem Leben jedes Menschen, der für diesen Bereich sehr, sehr empfänglich ist, nämlich Liebe. Also wir sind als Menschen, Beziehungswesen, Liebeswesen. Auf der anderen Seite habe ich mich aber gefragt, was ist denn die Liebe? Was ist Liebe? Also Liebe ist ja auch kann ja ganz schnell in so eine Worthülse verpackt werden. Und wir verstehen dann vielleicht was so Kuscheliges darunter. Sowas, es ist alles okay, was du machst, weil ich liebe dich, ja. Und ich benenne Sachen gar nicht. Deswegen so dann die Frage, was inkludiert denn Liebe im Letzten? Und da hast du jetzt schon die gute Vorlage gegeben hier mit Sprüche. Die Route.
Ist die Rute ein Teil der Liebe oder steht sie neben der Liebe? Also, hier liegt ja jetzt ganz schön viel auf dem Tisch, so an inhaltlichen Brocken. Man muss sich jetzt irgendwie, oder ich muss mich jetzt für einen Brocken entscheiden.
Ich bin gespannt.
Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Wir nehmen jeden.
Naja, ich habe das schon erlebt, dass christlich, dass Eltern, die Christen sind, in ihrer Erziehung, dann zu Gewalt neigen oder Gewalt angewandt haben und ganz schnell dabei waren, diese Handlung mit dem Bibelwort zu legitimieren, das du zitiert hast. Und in den Sprichwörtern wird die Rute mehrfach erwähnt. Und ich habe das nicht oft erlebt, dass Eltern dann diese Bibelworte nehmen zur vermeintlichen Verteidigung, aber das ist mir schon begegnet. Und ich finde gut, dass wir uns gerade überhaupt fragen, was ist das denn oder was ist denn damit gemeint? Denn diese Eltern, an die ich jetzt denken muss, haben sich diese Fragen nicht gestellt. Mhm. Für die war recht klar, was diese Texte aussagen wollen und wie sie angewandt werden. Und das befremdet mich, das provoziert mich aus mehreren Gründen. Ja? Einerseits, weil ich glaube, dass es, weil es destruktiv ist, es tut dem Kind nicht gut, aber es ist auch respektlos vor dem Text, vor den Sprichwörtern. Ja? Ganz kurz, warum ich das denke. Du hast hier so ein biblisches Buch, das 31 Kapitel lang ist, so eine Sammlung ganz vieler Gedanken und Aphorismen, wahrscheinlich 1000 Verse oder so oder in der Nähe davon, mit wahnsinnig vielen Gedanken und wahnsinnig vielen Imperativen. Und an, ich glaube, 4 Stellen wird die Rute erwähnt. Und jetzt so zu tun, als wenn dieses Buch das nahelegt, das stimmt doch nicht. 31 Kapitel lang hören wir immer wieder, dass die Erziehenden in diesem Buch argumentieren und versuchen, so die Gedankenwelt des Kindes zu erreichen. Dann kann man doch nicht sagen, aber weil 4-mal eben die Route erwähnt wird, wäre das der Zugang dieses Buches? Nee, ist der nicht. Das ist, wenn überhaupt, ein totales Randphänomen und eine sehr, sehr schlechte Verteidigung für Gewalt.
Ich lese hier gerade im Kapitel 14, Vers, genau hingucken, 31, ich lese nur den ersten Teil. Wer dem Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer. Und ich denke, dass wir heute wissen, dass körperliche Züchtigung eine Gewalterfahrung ist.
Ja.
Und oft ein Konflikt zwischen Eltern und Kindern da ist und dann wird über Schläge Gewalt ausgeübt oder auch sich durchgesetzt. Das ist eben dann kein erzieherisches Mittel mehr, sondern eine Notsituation, in der irgendjemand sich durchsetzt. Und wir wissen, dass es heute traumatisch ist für Kinder und in der Regel nicht gut tut, körperliche Züchtigung. Deswegen ist es in Schulen verboten seit etwa 50, 60 Jahren und auch in der Erziehung heute nicht mehr erlaubt. Das heißt, Kinder müssen Konsequenzen auch tragen für bestimmtes Verhalten, was vielleicht aus der Sicht der Eltern oder der Schule nicht in Ordnung ist. Aber es darf nicht die Integrität des Körpers verletzen. Und das ist eine Erkenntnis, die wir auch erst in den letzten Generationen so gewonnen haben in unserer westlichen Welt. Ich finde das eine ganz wichtige Erkenntnis, eine Sensibilität, die genau aus diesem Punkt daraus entspringt, dass wir eben nicht Gewalt tun sollen. Und wenn Liebe mit Gewalt funktionieren soll, geht das nicht. Und das sollte das Grundprinzip sein. Wie kann man ohne Gewalt erziehen? Und erziehen müssen wir, weil Kinder eben keine Pflanzen sind, zum Glück. Kinder sind auch nicht kleine Tiere. Auch da gibt es aber schon Erziehung. Wenn man so Tierfilme sich anschaut, sieht man, wie oft dann auch die Mütter oder die Väter auch ihre Kinder erziehen, bestimmte Dinge zu finden oder zu tun. Aber da ist vieles noch genetisch veranlagt. Und im Menschen ist diese Plastizität, das heißt die Gestaltungsfähigkeit des Gehirns durch das Miteinander, durch unsere Kommunikation so unendlich viel größer als, oder sehr viel größer, sodass wir wirklich Wesen sind, die erzogen werden, ob wir es wollen oder nicht. Wir sozialisieren uns aber auch selber. Also es ist beides. Aber das ist eine Aufgabe von Gesellschaft, von Familie, aber auch von größeren Instanzen, zu schauen, was tut Kindern gut, Jugendlichen gut, um zu Erwachsenen, zu mündigen Menschen zu werden. Aber das ist eine Aufgabe, die sich menschlichen Gesellschaften stellt.
Finde ich spannend, dass wir, wo wir über Erziehung reden, sehr schnell bei Züchtigung, auch über Züchtigung, über Konsequenzen sprechen. Ich glaube, dass Erziehung ja sich nicht nur auf diesen Bereich beschränkt. Also ganz sicher nicht. Das wäre ja schrecklich. Sonst könntest du ja tatsächlich nur durch mit einer Routenhandlung dein Kind irgendwo führen. Erziehung ist ja auch, was ich selber für ein Vorbild bin. Wie ich in der Familie spreche, wie ich mit den Kindern Zeit verbringe, wie ich mit den Kindern spiele, wie ich mit den Kindern die Welt erkläre. Du hast von Plastizität gesprochen. Ja, also wie forme ich da? Wie begleite ich da? Und das, glaube ich, passiert eben nicht durch Gewalterfahrung, und es wird verkürzt, über Erziehung nur mit diesem konsequenten oder Konsequenzaspekt zu kommen. Was ich aber noch spannend hier in dem Text von Sprüche finde, du hast es angesprochen, wer dem Geringen Gewalt antut, Kapitel 14, Kapitel 13, die Rute, dieses Wort für Rute ist ja ein relativ breites Wort auch, also wir nehmen das eher als Schlaginstrument, so lesen wir das in der Lesart. Aber das Wort, das hebräische Wort Zebet, das ist aber auch ein Wort, das Stab oder Volksstamm sogar bezeichnen kann. Und interessanterweise ist es genau das Wort, was auch in Psalm 23 steht. Also dein Stecken und Stab trösten mich. Also da hat diese Rute nicht einen schlagenden Charakter oder dieser Wortstamm einen schlagenden Charakter, sondern es hat eher so dieses Wegweisende. Schau, ich gehe mit dir einen Weg und da bist du auch sicher bei mir. Da ist jemand, der begleitet. Das ist für mich noch mal mehr ein erzieherischer Punkt, als zu sagen, aus der Distanz gehe ich und schlag, weil ich die Macht habe gerade.
Also ich würde das gar nicht so sehr widersprechen, aber ich glaube schon, dass wir aufpassen müssen, dass wir die Route jetzt nicht zu sehr schönreden oder wegdiskutieren. Weil meine Vermutung ist, am Ende steckt es ja trotzdem auch noch drin. Ja? Aber Route vielleicht nicht als Auspeitschinstrument, sondern eher als, weiß ich nicht, wie ich das ausdrücken soll, als pädagogisches Werkzeug oder so, ich weiß es nicht.
Ja? Aber wie sieht es dann aus? So
es steckt gell? Zumindest noch drin. Ich habe noch mal eine Frage, und zwar, ich habe so das Empfinden, so unseren Elterngenerationen oder denen davor, ja, wobei ich bin sehr gewaltfrei erzogen worden, Gott sei Dank, muss ich sagen. Also an eine Watsche kann ich mich noch erinnern, aber das war es auch schon.
War auch ohne Route wahrscheinlich.
Ohne Route. Aber so den Elterngenerationen, ich glaube, das war schon teilweise hart. Also was man auch so hört und erzählt bekommt, vielleicht brauchen die Botschaft, Erziehung geht durch Liebe. Jetzt nur eine Überlegung oder eine Frage. Wie denkt ihr darüber? Kann es sein, dass in der heutigen Zeit die Erziehung an manchen Stellen kippt so sehr, dass man versucht, so viel Liebe zu schenken? Stichwort, Definition Liebe, okay, aber so Helikoptereltern oder irgendwas in diese Richtung. Dass man manchmal vielleicht jetzt auch die Botschaft hören muss, es geht schon auch noch ein bisschen um Kontrolle und Disziplin. Und so. Also meine Frage ist das nochmal auch ein wichtiger Beitrag, den wir heute brauchen?
Also ich würde sagen, erst nochmal vertiefend oder modern gesprochen, Erik Erikson hat mal gesagt, es geht um Urvertrauen, dass Kinder entwickeln können in einer guten Bindung. In einer guten, festen Bindung. Aber wenn man sagt feste Bindung, merkt man, Liebe der Eltern ist eben, sie interessieren sich für das Kind. Und sie sind selber dann Vorbild. Und die Kinder imitieren die Eltern. Sie imitieren Vorbilder. Und wählen aber auch selber aus. Es ist nicht so, dass das so reine Knetmasse ist, die wir formen können, sondern das sind auch eigensinnige Wesen. Ja? Jeder ist ein Individuum, ein Einzelwesen und es stößt auch an Grenzen. Und diese Grenzen müssen besprochen, diskutiert werden, geklärt werden. Und Eltern haben auch eine Verantwortung. Es gibt Grenzen, die man setzen muss, dass Kinder sich nicht verletzen oder zu Tode kommen und so weiter. Mhm. Aber das, heute weiß man, dass das eben in einer Art und Weise geschehen muss, dass keine Gewalt ausgeübt wird, weil Gewalt eben wirklich zu tiefen seelischen Verletzungen führt, auch zu Brüchen in Generationen, dass Kinder mit Eltern nicht mehr sprechen können, Beziehungen abbrechen, weil sie das nicht verkraftet haben, dass die Liebe sich in Gewalt gezeigt hat. Da sind wir einfach heute sehr viel sensibler und leider gibt es Kulturen, auch heute in der Gegenwart in der Welt, wo weiter mit Gewalt erzogen wird. Mhm. Und das sind Traumatisierungen, die ziehen sich durch Generationen. Und das finde ich schon sehr, sehr bedenklich. Also man muss schauen, die Aufgabe ist es, wie kann man die Grenzen auch setzen, die notwendig sind, neben den Ermöglichungsformen, die man gibt in der Erziehung, dass sie so sind, dass das Kind in seiner Integrität nicht verletzt wird.
Mhm. Mhm. Deine Frage war so, ja, kippt es gerade auf die andere Seite? Ich glaube, dass wir in unserer Zeit einen ganz großen Fortschritt oder einen Schritt nach vorne getan haben, was es bedeutet, auch auf Bedürfnisse eines Menschen einzugehen, auch dafür eine Sprache zu finden oder zu entwickeln, auch diese Sprache zu verstehen, einordnen zu können und auch sich daran zu orientieren. Aber ich glaube trotzdem, dass es so zwei unterschiedliche Modelle vielleicht auch vom Menschen existieren, was du jetzt gerade ansprichst in dieser deiner Frage, nämlich zum einen, Rousseau hat gesagt, dass der Mensch von sich aus gut ist. Von Natur aus ist der Mensch erstmal gut. Also wenn ich dieses Menschenbild habe, der Mensch ist von sich aus gut, dann werde ich diese Person anders erziehen, als wenn ich, wie jetzt Sokrates oder Platon, der des Sokrates dann in den Mund legt, beziehungsweise der für ihn schreibt, sagt, der Mensch tut das Böse, wenn er das Gute nicht kennt. Also da ist ja ein anderes Menschenbild. Der Mensch ist eher schlecht und er braucht das Gute, was ihm gegeben wird, damit er auch Gutes tun kann. Jetzt ist die Frage, ja, wie geht man mit so einer Spannung um? Ist der Mensch von sich aus gut und braucht es gar nicht? Und es kippt so in dieser Gesellschaft gerade, ja, wir müssen nur begleiten, wir müssen ihn irgendwo, oder dieses Kind vielleicht auch schützen, wie es Rousseau sagt, von äußeren Einflüssen, denn dadurch wird das Kind verderbt. Oder aber hat es eher damit zu tun, nein, das Kind hat auch Dinge in sich, die nicht in Ordnung sind und die müssen auch benannt werden.
Also ich bringe jetzt nicht die Antwort auf die Frage. Mist. Ich wollte noch mal einhaken, du hast von den Bedürfnissen des Kindes geredet. Ja, Gott sei Dank sind das Gesprächsthemen, auch so Stichwort Kinderrechte. Ich dachte mir aber auch, es ist ja auch irgendwie ein Fortschritt unserer Generation, dass überhaupt Bedürfnisse wahrgenommen werden, auch die Eltern. Ja, also wenn du so hörst, wie sind Männer aufgetreten, die so aus der Kriegsgeneration kamen, dann war das mit Sicherheit die Ausnahme, dass Männer Verletzlichkeit gezeigt haben, authentische Verletzlichkeit, sondern es war große Sprachlosigkeit und dass vielleicht allen Bedürfnisse zugestanden werden und alle irgendwie lernen, die zu artikulieren, ohne tyrannisch oder hysterisch zu werden. Also das ist doch, wenn das gelingen würde, wäre das doch fantastisch.
Ich glaube, dass Kinder weder grundsätzlich gut sind, noch grundsätzlich böse, sozusagen eine Erbsünde in sich haben, sondern sie kommen in eine Gesellschaft, die bereits existiert. In familiäre Systeme, verwandtschaftliche, in eine Kultur, in die sie hineingeboren werden, in der es schon ganz bestimmte Vorstellungen gibt, wie Menschen zu sein haben. Und da wachsen sie hinein, integrieren sich in der Regel durch Selbstsozialisation, aber auch durch diese Fremdsozialisation. Das heißt, es wird ihnen gesagt, wie es zu laufen hat. Und manche Kinder tun sich damit leicht, manche schwieriger, die sind eigensinniger. Mhm. Und da auch in der Schule merkt man das. Ja, da gibt es Kinder, wo es, die dann sozusagen mit den Regeln der Schule problemlos auskommen, andere weniger. Und manche wollen auch was austesten, provozieren. Mhm. Müssen Grenzen gesetzt werden. Aber insgesamt geht es ja immer um, dann auch nicht mehr nur um Erziehung, sondern, das wäre der zweite Begriff, es geht um Bildung. Mhm. Eigentlich wollen wir bilden. Kinder, Eltern wollen den Kindern die Welt zeigen, mit ihnen entdecken. Mhm. Und Schule will die Welt zeigen, entdecken. Das heißt, es ist eigentlich ein Erschließungsprozess, was eigentlich die Welt, in der wir sind, ist. Und dazu gehört auch für uns als Christen auch Gott dazu, ihn mit hineinzunehmen. Und es gibt so einen schönen Spruch von einem Soziologen, Niklas Luhmann, der sagt, Erziehung ist eine Zumutung, Bildung ist ein Angebot. Die Frage ist, wie stark will ich immer als Eltern erziehen und bin in dieser Rolle, ständig dann auch immer wieder die Grenzen eher zu sehen, oder will ich als Eltern meine Kinder bilden und überlege, wie sie in die Welt hineinwachsen. Das macht viel mehr Spaß, auch übrigens den Lehrern macht es mehr Spaß, Lehrerinnen zu bilden, als zu erziehen, was aber auch jedenfalls bis ins Alter von 15, 16 notwendig ist.
Du hast vorhin von Vertrauen geredet. Kinder müssen Vertrauen entwickeln, um gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Und ich dachte mir, ja, und so im biblischen Modell, das, was ich in den Sprichwörtern lese, Eltern oder Erziehende müssen auch Vertrauen entwickeln, nämlich, dass in dem Kind so viel angelegt ist, wie du gesagt hast. Und ich lese einfach mal die ersten Verse der Sprichwörter, ja, also das Buch Sprüche, wie es anfängt. Und da wird schon eine Menge Vertrauen entgegengebracht in das, was so das Kind leisten kann. Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu erkennen Weisheit und Zucht, um zu verstehen verständige Worte, um anzunehmen Zucht mit Einsicht, dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, um einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Der Weise höre und mehre die Kenntnis, und der Verständige erwerbe weisen Rat, um zu verstehen Spruch und Bildrede, Worte von Weisen und ihre Rätsel. Also irgendwie ist hier ganz viel Vertrauen da in die Fähigkeit der jungen Menschen, Dinge zu erfassen. Nicht nur intellektuell, das vor allem, das wird hier immer wieder angesprochen, sondern auch, dass sie aufrichtige und gerechte Menschen werden. Also kurzum, irgendwie begegnet mir hier ein Erzieher, der ganz viel Vertrauen in die Fähigkeit der Kinder mitbringt.
Das passt jetzt, was du gerade sagst, weil als du den Gedanken der Bildung nochmal formuliert hast, ich muss dann ein Zitat denken, das ich gelesen habe. Ich weiß nicht mehr, von wem das war. Das war ein Holocaust-Überlebender, der hat gesagt, es waren gebildete Menschen, die andere Menschen in die Gaskammern geschickt haben. Also auf die Frage, ob Bildung der Nation fehlt. Mhm. Wäre jetzt so die Frage gewesen, was ist Bildung im Letzten? Ja? Also ist Bildung,
kultureller Kanon?
Genau, ich habe den kulturellen Kanon, oder ist da mit Bildung noch mehr gemeint? Und du hast es jetzt so schön gelesen gerade, was Salomo darunter versteht. Also das hat da mit einem Zuspruch zu tun, auch mit einem Vertrauen dem Kind gegenüber zu tun und ein Hineinnehmen. Das ist für mich eine andere Qualität als einfach nur ich. Du musst gewisse Inhalte verstanden haben und dann kannst du dich gesellschaftlich bewegen. Nein, da sind Werte noch dahinter, die ganz wichtig und entscheidend sind für den Aspekt der Bildung.
Genau, also darunter verstehe ich eben nicht nur eine Ausbildung oder fachliches Wissen oder auch vielleicht ein kanonisches Wissen, dass man bestimmte Schriftsteller zitieren kann oder Gedichte auswendig kann, sondern heute ist es eben auch eine Werteerziehung. Mhm. Darüber muss man dann auch sprechen in der Gesellschaft. Welche Werte sind uns wichtig? Heute ist eben Toleranz, aber auch die Würde des Menschen ist unantastbar. Ein Wert, der in Erziehung oder in Bildungserfahrung wichtig ist. Respekt vor Minderheiten. Aber es ist auch, Bildung hat auch was mit dem Inneren zu tun. Es ist eigentlich eine innere Erfahrung, eine Herzensbildung. Mhm. Und dann wünscht man sich schon, dass das Herz sich zum Guten hin neigt und auch eine Einsicht hat darin, dass es eben auch sehr negativ sein kann, sehr ich-süchtig, egozentrisch. Und da finde ich eben, ist so die Erfahrung, mit Gott zu begegnen, auch der Gott, der mich als Sünde ansieht oder als derjenige, der auch negative Seiten hat, aber mich annimmt und mich auf diesen Weg bringt und auf diesen Weg führen möchte, sozusagen, dass wirklich das Gute und das Wohlwollende in mir zu entfalten, ganz wichtig. Also es ist eine Herzensbildung letztlich. Mhm. Aber das ist wieder ein Prozess, den man sehr stark selbst steuert. Und es ist aber schön, wenn Eltern einem geholfen haben, zu so einer Selbstbildung auch zu kommen. Mhm. Also dass man nicht nur so fremdbestimmt ist, sondern es wirklich für sich entdecken kann. Mhm. Ich glaube, das können Eltern unterstützen. Mhm. Dass Kinder früh so ihren eigenen Weg gehen, auch einen guten Weg. Mhm. Aber auch das ist, jeder Mensch ist ein einzigartiges Wesen und das können wir auch nicht
wäre auch eine spannende Frage, die grundsätzlich Erziehung ist, wer hat Erziehungsauftrag? Ich meine, du als Lehrer, ne, es wäre auch eine spannende Frage, oder auch wir Pastoren, ja, Nachbarn, ist es unsere Aufgabe als Gesellschaft, unsere Kinder mitzuerziehen, oder obliegt das eigentlich, ist das die Aufgabe der Eltern? Ja.
Also Gesellschaft erzieht immer irgendwo mit, ne? Also du kannst dich dem gar nicht entziehen.
Aber es ist doch momentan so das Klima, ich darf die Kinder gar nicht anschauen, ich darf sie auch nicht berühren, anfassen, ich darf, weil es sehr schnell übergriffig ist. Das ist so ein bisschen so der gegenteilige Trend. Also ich nehme nicht Anteil an dem, was mit dem anderen Kind da passiert, weil das ist nicht mein Bereich.
Ja. Also ich glaube so ganz, ganz grundsätzlich, wie ich das verstehe, zuerst natürlich fängt Erziehung in der Familie an, das ist so die nächste Umgebung, das ist, wenn das Kind total hilflos ist, es würde ja ohne das Elternteil sterben oder die Eltern sterben, dann ist das Kind ganz klar erstmal von den Eltern beeinflusst und wird von den Eltern erzogen. Umso mehr sich die Kreise nach außen öffnen, umso mehr Einfluss hat auch natürlich die Gesellschaft. Aber dann ist hoffentlich schon viel in dem Kind angelegt, von den Werten der Eltern oder auch von den Grundsätzen der Eltern, dass das Kind sich auch in eine Gesellschaft bewegen kann und nicht 1:1 adaptiert, was die Gesellschaft auch vielleicht tut. Vielleicht ist es aber auch ein wichtiger Moment für das Kind, um stark und fest zu werden, auch charakterlich. Also wenn ich das immer nur von den Eltern adaptiere, ich werde ja nur ein Nachplapperer von irgendwelchen Gedanken und werde nicht zum eigenständigen Denken animiert. Das heißt, natürlich müssen solche Momente von außen kommen, wo ich reflektiere oder wo das Kind reflektiert, nochmal nachdenkt über die eigene Kindheit, über die eigene Erziehung nachdenkt, was wir wahrscheinlich alle auch gemacht haben. Und das ist auch ein wichtiger Prozess, den man dann geht. Aber, und das ist das Zweite, du hast gesagt, ja, die Gesellschaft, die vielleicht auch etwas reinbringt, was man nicht darf, also das ist natürlich auch kulturell abhängig, mir ist so ein Bild ganz stark neulich in irgendeiner Dokumentation vor Augen gemalt worden. In Indien laufen Männer händchenhaltend rum. Und legen ihren Kopf auf die Schulter eines anderen Mannes. Also für uns in der Gesellschaft ist es so ein No-Go. Was passiert hier? Also wir würden ein bisschen verstört schauen wahrscheinlich. Dort in Indien ist es ganz normal. Also es ist eine kulturelle Sache. Ja, kann ich mein Kind auch dahin bringen zu sagen, hey, schau mal über das, was Gesellschaft dir hier zeigt und vorlebt, mal bewusst auch über den Tellerrand hinaus. Und lass auch anderes zu, vielleicht integriere auch anderes, was dir in anderen Kulturen mitgeteilt wird.
Also heute, wenn ich das so höre, was ihr so sagt, merke ich auch, dass unsere Kinder heute vielfältigen erzieherischen Maßnahmen oder Bildungsangeboten ausgesetzt sind oder sich integrieren können. Das sind ja nicht nur die Eltern, Kirchengemeinde, die Schule, es kann die Pfadfindergruppe sein, in der man teilnimmt, oder im Verein, im Sportverein oder bei der Freiwilligen Feuerwehr. Es gibt ja unendlich viele Vereine hier auch in Deutschland. Und überall gibt es auch Menschen, die erziehen, sind auch Gefahren da. Deswegen heute diese Sensibilität, weil man eben weiß, es gibt Übergriffigkeiten und man möchte das einfach sensibler sein. Und Sensibilität, finde ich, ist ein guter Wert. Ja. Und ich finde, wenn man in die Bibel schaut, Gott wird auch im Umgang mit seinem Volk oder immer sensibler. Also die Texte, wie man umgeht mit anderen Menschen, werden immer sensibler. Wenn Jesus erzählt, wie der barmherzige Samariter dann, der dann den Verletzten sieht, so ganz vorsichtig auf den Esel hebt und ihn dann erstmal so versorgt, das merkt man, da ist eine ganz viel Sorgfalt und Liebe da, ja, und das ist ein Wert, den auch durch Kultur in Erziehung teilweise nur den Frauen zugesprochen worden ist, den Männern nicht. Das ist auch nochmal so ein Unterschied. Wie weit sollen Männer auch sensibel mit ihren Kindern umgehen? Also das ist auch eine große Herausforderung für Eltern. Wie erziehe ich gut? Es gibt unterschiedliche Erziehungsinstanzen. Welche mute ich meinem Kind zu? Welche vielleicht eher nicht? Was braucht mein Kind? Leben ist ein Abenteuer. Ja. Aber es ist toll, dass wir in einer Gesellschaft leben, dass so vieles ermöglicht und nicht ein Staat sagt, in die Richtung soll es gehen, wie wir es schon mal hatten und wie es auch manche, manchmal heute Staaten gibt, die ganz stark Erziehung vorschreiben wollen. Und das wird heute eigentlich eher den Familien unserer Gesellschaft mehr überlassen. Und deswegen gibt es mehr Individuen und einzigartige Persönlichkeiten, Frauen, Männern hier in unserer Gesellschaft. Ich finde das eigentlich recht positiv.
Das war aber über die letzten Jahrtausende immer ein Ringen wie darf Kultur, wie darf Gesellschaft eben miterziehen. Wenn man ganz früher zurückgeht in die Antike, bei den Griechen, lassen wir sie als spartanisch aufziehen. Genau, ja, und auf richtig. Einmal wird ein ganz großer Topf über eine Gruppe von Menschen und über ein Volk getätigt. Ja, durch Schmerzen, durch Entbehrung, durch schon eine determinierte Zukunft, nämlich du bist Krieger. Wenn du ein Junge bist, wirst du Krieger sein. Und das ist deine Rolle.
Der Verteidigungsminister applaudiert.
Wahrscheinlich wird er heute applaudieren, genau.
Der Kriegsminister.
aber dadurch wird ja von der Gesellschaft auch etwas dann vorgegeben. Du musst einfach nur funktionieren. Später, die Athener haben anders erzogen, haben eher nochmal so die Geisteswissenschaften in den Vordergrund gerückt, aber auch natürlich mit einem Zweck dahinter. Also das Kind war schon ein Stück verzweckt für die Gesellschaft. Im Römischen Reich der Pater Familie, der ja das Kind umbringen konnte, wenn es nicht gepasst hat. Also da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist Realität gewesen damals. Und wenn ich dann auch das Biblische jetzt aber sehe, da haben wir sowohl als auch Texte. Wir haben einen Text, du hast gesagt, Gott wird im Laufe zarter oder weicher. Ich merke aber schon auch am Anfang der Bibel oder relativ am Anfang der Bibel, ich habe jetzt nur exemplarisch 2. Mose 12 aufgeschlagen, wie Gott auch so die Kinder mit hineinnimmt und eigentlich sagt, ich sehe mehr in dir als etwas schon Vorgegebenes. Nämlich geht es darum, um den Auszug aus Ägypten und das Passafest. Also die Kinder, ich weiß nicht, ob die Kinder damals auch Sklaven waren, ich schätze, es waren eher die Männer, ab einem gewissen Alter, die dienen mussten. Und dann wird Israel aus Ägypten herausgeführt und als letztes wird das Passafest gefeiert. Und dann heißt es hier in Vers 26, Kapitel 12, Vers 26, und wenn eure Kinder zu euch sagen werden, was habt ihr da für einen Brauch, sollt ihr sagen, es ist das Passa-Opfer des Herrn, denn den Israeliten vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und betete an. Also man merkt so, die Kinder werden in das Narrativ des Sklavenvolkes mit hineingenommen, ohne es selbst durchlebt zu haben als unmittelbar Betroffene. Aber werden schon in das ganze Erlösungsgeschehen oder in das ganze Heilsgeschehen mit inkludiert und reingenommen. Also ich finde, da wird nochmal so dieses jüdische Erziehungsbild deutlich. Das Kind darf Teilhabe erleben an Gott. Ich gehöre dazu, ich gehöre zum Volk dazu. Ich muss nicht funktionieren, um irgendwann denn der Krieger zu sein, sondern ich darf hier erstmal ein Leben der Freiheit, Kant würde sich jetzt freuen, ein Leben der Freiheit darf ich hier führen. Ich werde zur Freiheit hin erzogen.
Naja, du hast jetzt mal so ein paar, du hast mehrere Erziehungsentwürfe besprochen. Genau, Sparta, Athen, hier die Hebräer. Ich habe mal einen Spruch gehört, den ich gut fand. Man müsste einen Religionsgründer erfinden, der die Theologen seiner Zeit verdammt und Kinder zum moralischen Vorbild erhebt. Mhm. Ja, den gibt es. Es ist doch so spannend, dass Jesus auftritt und mehrmals Kinder in einem Ausmaß würdigt, das ja bis heute provoziert. Also ich habe hier gut reden. Wir können hier alle ganz respektable Dinge sagen. Und dann merke ich, dass meine Rolle als Vater und wie ich meinen Kindern begegne, gar nicht diese Würde einfängt, die Christus hier Kindern zuschreibt. Also im Matthäusevangelium gibt es ja so zwei Aussagen, mindestens zwei, die ganz stark sind. Ja, in zwei Kapiteln, die eng beieinander sind. Also in Matthäus Kapitel 18, da macht Jesus deutlich, ja, in Versen 2 und 2, 3, 4, sowas, dass das Reich der Himmel etwas ist, das den Kindern gehört. Mhm. Ja, also sie sind die Größten im Reich des Himmels, im Reich Gottes, und es ist ihr Königreich, es gehört ihnen, ja. Und ein Kapitel später, Kapitel 19, betont er das nochmal. Solchen, den Kindern, gehört Gottes Königreich. Und an ihnen sollen sich die Zuhörer Jesu orientieren. Also das Kind ist nicht, also nicht nur, dass das Kind nicht Sklave ist, oder nicht nur, dass das Kind nicht mündig ist, sondern es ist gewisserweise das Vorbild erwachsener Gläubiger. Und damit geht ja so das Erziehungskonzept Jesu durch die Decke. Ja?
Absolut, ja. Ich frage mich bei diesem Text immer, wir alle, wie wir jetzt hier sitzen, uns hat dieser Vers einst betroffen. Wir waren ja einst Kinder. Was ist in uns passiert, dass Jesus sagen würde, hey, ihr müsst wieder werden wie die Kinder? Was ist verloren gegangen in uns? Also ich stoße da immer wieder so irgendwo gegen die Mauer. Ich komme da nicht weiter. Ich habe jetzt zwei Kinder. Was heißt jetzt? Ich habe die schon einige Jahre lang. Und ich beobachte und ich merke ja, die Kinder, die können etwas, was ich oft verlernt habe, das eine ist das Spielen. Kinder können spielen und schlafen. Hoffentlich. Wer weiß. Aber wenn sie schlafen, die schlafen ruhig. Und dann, wenn sie aufstehen, spielen sie weiter. Mhm. Dann essen sie noch. Ja, also das ist so, die leben das Leben in einer anderen Dimension, so kommt es mir vor. Und ich kommt von außen als der Erzieher und sag ihnen jetzt, wie sie das Spielen und das Schlafen verlernen. Also ich überspitze das jetzt. Ich bin derjenige, der ihnen die Struktur, was ja auch wichtig ist, gar keine Frage, aber durch Struktur etwas überdeckt. Durch meinen Alltag ihnen entzieht. Und da frage ich mich, ist das das, was Jesus hier meint? Wahrscheinlich nicht nur, aber vielleicht auch.
Also wir wissen nicht genau, wie alt die Kinder waren, wo auch Jesus sagte, wehret den Kindern nicht, lasst sie zu mir kommen. Ob die Frauen ganz kleine Babys im Arm gehabt haben oder zwei, dreijährige an der Hand geführt haben. Aber es sind, glaube ich, doch eher kleine Kinder, die Jesus sich vorstellt, die so ein ganz starkes Vertrauen auch zeigen können und sich in den Arm nehmen lassen und einfach vertrauen und wissen, dass das läuft alles gut. Hier fühle ich mich geborgen, also so ein Geborgenheitsgefühl. Gefühl, das Kinder dann auch zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, das will Jesus sagen, ja auch wenn es heißt, sorget euch nicht. Ja. Dass wir Gott so annehmen, dass wir uns wirklich in ihm geborgen fühlen, in seiner Liebe, geborgen wissen fühlen. Und es gibt auch schon im Alten Testament Texte, wo Gott sich so darstellt als der Vater, der uns wie kleine Kinder so schützt und uns Geborgenheit gibt. Ein Psalm gibt es, wo es heißt, ich kann schlafen bei dir. Also ich kann wie ein Kind, das im Arm der Mutter schläft, so bin ich bei dir. Das ist ein mütterliches Bild, auch schön. Ja.
Er macht beides, gell?
Genau, beides. Aber der Vater, Gott stellt sich aber auch da als Erzieher gegenüber dem Volk Israel. Ich habe dich erzogen mit Strafen, aber auch mit ganz Positiven, damit du erwachsen wirst. Und dann finde ich ganz beachtlich, wenn Jesus sagt, ihr seid meine Miterben. Wir sind dann plötzlich als Erwachsene vor Gott. Mhm. Also wir sind erwachsene Töchter und Söhne und stehen vor Gott, dem Vater. Aber nicht mehr als Kinder oder nicht mehr als welche, die erzogen werden müssen, sondern als die, die das Erbe Gottes bekommen, sein ewiges Leben und die Begegnung mit ihm. Also Gott ist selber jemand, der uns bilden will. Und so verstehe ich eigentlich auch christlichen Glauben, nicht nur als einen Erziehungsprozess, sondern als einen Bildungsprozess. Gott möchte, dass wir tiefer und tiefer verstehen, wer er ist und eigentlich auf Augenhöhe mit uns uns begegnen als Vater, aber dann erwachsenen Menschen ins Gesicht schauen, nicht kleinen Kindern. Aber das dürfen wir auch sein. Es gibt ja Situationen im Leben, wo wir ganz schwach sind, dann ist es auch schön, sich wie ein Kind in Gott zu bergen. Also weil du am Anfang das angesprochen hattest, ich finde das ganz wichtig, Gott als Vater, dass es auch ein unterschiedliches Vaterbild ist.
Ja. Ich hab im Vorfeld dieser Sendung mal ein bisschen recherchiert und habe ich mal gegoogelt, so Erziehung, der Begriff, wo das herkommt und so. Und da möchte ich mal einen Satz rauslesen aus einem Abschnitt, der mich total nachdenklich gemacht hat. Und zwar heißt es, der Erzieher bringt den Zögling durch die Erziehung an den Punkt, an dem er sich selbst befindet. Das fand ich irgendwie heftig, weil durch meine Erziehung bringe ich ihn nicht dorthin, wo ich ihn haben will. Oder ich forme nicht ihn so, wie ich ihn mir vorstelle, sondern am Ende ist Erziehung das, dass ich ihn zu dem mache, wo ich jetzt gerade stehe.
Ja.
Ich finde den Gedanken gefährlich manchmal, ja, verantwortungsvoll, aber an einem Punkt auch wahnsinnig schön, weil ich so das Gefühl habe, dass Erziehung, dass mein Gegenüber, also mein Kind und mich eint. Also wir verbünden uns. Also ich möchte ihm helfen, dort zu sein, wo ich bin, hoffentlich an einem relativ verhältnismäßig guten Ort, ja, weil aus mir ein bisschen was geworden ist. Also ich helfe ihm, ich unterstütze ihn. Und vielleicht ist das, ich versuche ja auch diesen Vers noch zu deuten hier. Ja? Also was bedeutet es dann zu züchtigen? Also was ist die Aussage? Wir wissen ja jetzt, was es nicht bedeutet. Aber was bedeutet es denn am Ende? Also ihn zu lieben, aber auch ihm zu helfen, ihm beiseite zu stehen, damit er wachsen kann.
Du kannst es negativ formulieren oder vielleicht ein bisschen überspitzter formulieren, nämlich du kannst keinen Menschen weiterführen, als du selber bist. Oder du kannst dein Kind nicht weiterführen, als du selber als Vater oder als Mutter.
Boah, ich hoffe, du täuschst dich. Ja.
So, Realität. Hier, wir hatten noch diesen Berg hier, jetzt kommt ein Stein dazu. Es gibt so eine, so in der Geschichte von David einen Aspekt, den ich ganz spannend finde, nämlich, dass er in 2. Mose sage ich natürlich nicht, er lebt ein bisschen später, 2. Samuel Kapitel 13, ist die Szenerie, dass sein Sohn Absalom, sein Sohn Amnon, die Tochter, also seine Halbschwester, also die Tochter von David, vergewaltigt oder bei ihr liegt und so weiter. Und das gefällt dem Absalom dann gar nicht und aufgrund dessen wird Absalom später Amnon umbringen. Und als der David das hörte, steht in Kapitel 13, Vers 21, und als der König David dies alles hörte, wurde er sehr zornig, aber er tat seinem Sohn Amnon nichts zuleide, denn er liebte ihn, weil er sein Erstgeborener war. Also hier wird so die Begründung, ja, das ist der Erstgeborene, ich kann ihm ja jetzt nicht zu nahe treten in dem, was er hier getan hat. Ich habe mich auch gefragt, weil du jetzt gerade über dieses Vorbildsein redest, ist es vielleicht auch deshalb so, der Amnon, dieser ältere Sohn, vergewaltigt die Halbschwester, hat es nicht damit zu tun, dass David sich selbst die Autorität genommen hat, ihn überhaupt zu erziehen und über diesen Aspekt zu sprechen, weil in Kapitel 11 lesen wir, also zwei Kapitel vorher, wie er wie er Bathseba zur Frau nimmt, beziehungsweise bei ihr liegt, wie sie schwanger wird, wie er versucht, aus der Nummer rauszukommen. Mhm. Der Ehemann von Bathseba, der Uriah, der wird dann an die vorderste Front geschickt, damit das Ganze irgendwie vertuscht wird. Er bringt ihn also um. Und da ist eine ganz, wie so ein Schweigen über dieser Szene, scheinbar auch in der Familie. Erst als der Prophet Nathan kommt, dann wird ein bisschen was aufgebrochen. Aber es ist so, es wird nicht wirklich besprochen. Vielleicht ist es auch deshalb, dass David sagt, ich habe meine Autorität verloren, weil ich selber dieser gebrochene Mann bin. Und ich kann eben nicht weiterführen, als ich selber bin. Also mit welchem Recht spreche ich auf einmal über Moral? Mit welchem Recht spreche ich auf einmal über Verhalten, wie man sich sozial verhält oder wie hier ein angemessener Umgang wäre?
So, deswegen ist auch im Leben wichtig, dass es unterschiedliche Personen gibt, die einen erziehen, die auch dann eine Grenze haben, vielleicht auch durch ihre Ausbildung und ihre Rolle, die sie haben. Jemand in der Kindertagesstätte hat eine andere Aufgabe als jemand in der Grundschule, in einer weiterführenden Schule oder an der Universität. Es gibt immer wieder Lehrer oder selbst Erwachsene, gibt es immer noch Lehrer, die man hat, Lehrerinnen, die einen auch in gewisser Weise erziehen oder auch weiterbringen. Und ich will noch eine Stelle doch mal einbringen, wo Paulus spricht über so eine Phase, wo man einen Zuchtmeister braucht, aber ihn jetzt nicht mehr braucht. Das ist in Galater 3, da steht es. Wie ist denn das Gesetz gegen Gottes Verheißung, das sei ferne? Das ist Galater 3, Vers 21. Dann heißt es aber auf einem Vers 24, ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der dann offenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen. Mhm. Also hier auch wirklich die Zucht auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht wurden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Jesus Christus. Mhm. Und dann Kapitel 5, Vers 1, zur Freiheit hat Christus uns befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Mhm. Es gibt offensichtlich auch in Erziehung eine Phase, wo Eltern auch Schule so oft Gesetze thematisieren muss, Grenzen setzen muss, damit Kinder, auch Jugendliche, Orientierung behalten. Aber das ist auch keine schöne Sache. Mhm. Das ist anstrengend, auch für uns als Schule zum Beispiel, wenn wir dann merken, da müssen wir Kinder sagen, so, und das geht so nicht. Ja. Aber da muss man auch konsequent halten. Aber man freut sich, wenn Menschen dann erwachsen werden und plötzlich nicht mehr immer von Regeln oder Nichtregeln leben, sondern so eine innere Freiheit gewinnen aus dem Glauben oder aus einer anderen Orientierung, Berufung heraus und dann in sich selber die Motivation haben, gut zu handeln. Also von daher, wie du das gesagt hast, wir brauchen unterschiedliche Vorbilder und letztlich für uns als Glaubende ist dann die letzte erzieherische oder Bildungsinstanz Gott selbst. Mhm. Jenseits von allen Menschen auch, an denen wir uns dann vielleicht orientieren.
Aber das fände ich jetzt nochmal eine spannende Überlegung, also oder die Frage. Wir waren ja viel bei dem, wie wir erziehen und wie man richtig erzieht. Was ist denn mit Gott? Also hat Gott einen Erziehungsauftrag oder ist er unser Erzieher? In der Bibel lesen wir, dass Gott als unser Vater bezeichnet wird und Gott als unser Pädagoge.
Vielleicht schon gewisse Lebensabschnitte im Leben, würde ich schon sagen auch. Aber Gott will eigentlich, dass er uns nicht erziehen muss mehr, sondern mit uns als Erwachsene Kinder, Söhne, Töchter hat und er uns beruft für Aufgaben, wo wir selber Verantwortung, Mitverantwortung übernehmen für das, was ihm wichtig ist in dieser Welt.
Ich würde noch mal kurz diesen Satz einmal wiederholen. Ja? Also, und jetzt versuchen wir mal, Gott als diesen Erzieher zu sehen. Ja? Der Erzieher bringt den Zögling durch die Erziehung an den Punkt, an dem er sich selbst befindet.
Also, wenn du das auf Gott überträgst, dann würde das sehr gut passen, denn ich sehe also wirklich durch die ganze Bibel hindurch, beginnend in der Schöpfungsgeschichte bis hin in die Offenbarung, so einen Gedanken, nämlich Gott sieht in uns Menschen, also im Menschen an sich, eine Autoritätsperson. Ja, also der Vergleich mit Königen kommt ja immer wieder in beiden Testamenten, ja, in Genesis 1, der Mensch soll herrschen. Also sowohl vor als auch nach dem Sündenfall sieht Gott ganz viel von unserem Potenzial und betont sehr stark unsere Verantwortung. Von daher, ja, Gott führt, Gott erzieht, aber vielleicht ähnlich wie in den Sprichwörtern, also das Vertrauen, das er uns von Anfang an entgegenbringt, ist enorm, also fast schon beängstigend groß. So, ja.
Ich komme nochmal von der anderen Seite. Es gibt solche Worte, Sätze, Aussagen innerhalb der Familie, die das Machtgefälle ganz klar zeigen. So, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, ist wahrscheinlich so der Klassiker. Ne? Und wirst du tun, was ich sage. Es geht um Macht. Es geht, ich bin hier die Autorität und du bist hierarchisch weiter unten angesiedelt als Kind. Das sind, es wird durch solche Sätze klar. Aber wenn ich jetzt diesen Satz nehme, dann finde ich den, boah, dann ist es so ein sehr intensiver Satz, wenn Gott sagt, also wenn ich jetzt ihn auf Gott übertrage, dass Gott sagt, ich bin mir meiner Person und meiner Rolle so klar, dass ich es ertragen kann, dass andere...
Dass du die Klarheit nicht hast. Oder dass ein Kollektiv die Klarheit nicht hat.
Dass es nicht die Klarheit hat, aber dass ich es auch zulasse, dass diese Menschen, die eben nicht diese Klarheit haben, dorthin wachsen. Also nur kleine Menschen versuchen ja, andere zu unterdrücken, weil sie ihrer Größe sich nicht bewusst sind. Nur ein großer Mensch kann wirklich so sprechen, zu sagen, ich möchte dein Gegenüber haben. Sonst wäre er in seiner Rolle extrem bedroht als Vater. Aber das ist er nicht, weil er diese Klarheit für sich hat. Also es bewegt mich dann schon, wenn Gott sagt, also wenn ich das jetzt auf dieses Bild mit Gott als Vater übertrage, Gott weiß, wer er ist und er möchte Menschen, die auch wissen, wer sie sind. Dadurch, weil sie ihm ähnlich werden.
Und es gibt Menschen, die heute eben auch traumatisiert sind von Vätern. Ja, und ich dachte jetzt gerade an Franz Kafka. Ja, die einige seiner Geschichten gehen genau darum, dass er eigentlich zerbrochen ist an seinem Vater. Das aufarbeiten musste an dieser wahnsinnig strengen Erziehung.
Die Erfahrung der Ohnmacht ist so das Motiv bei Kindern.
Genau, richtig.
Ohnmacht.
Und das, aber Eltern sollen ja Kinder ermächtigen, erwachsen zu werden, Erben zu werden. Also manchmal bei Unternehmern gibt es so Unternehmenssprösslinge, denn das Unternehmen. Der Vater erzieht dann eigentlich dahin, dass die Söhne oder Töchter auch heute das Unternehmen übernehmen können und dann selber das weiterführen. Und das ist eigentlich das Ziel, dass Menschen Verantwortung übernehmen können. Und Gott will auch, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir das, was er sich wünscht, wie Menschen miteinander zusammenleben, dass wir das mitgestalten. Und dann freut er sich. Der will keine Kleinen haben. Der will uns begegnen. Und Jesus sagt euch, nicht mehr knechtig nenne ich euch, sondern Freunde. Freundschaft. Das ist das Ziel. Ja, das mündet dann in der Freundschaft eigentlich. Das ist dann abgeschlossen.
Weil du gerade Kafka sagst, also wer einen Vater hatte, der kein guter Vater war, wenn ich das mal so sagen darf, der wird vielleicht auch Mühe haben, mit diesem Vaterbild und auch Gott als Vater zu sehen.
Ja.
Aber wer ist denn für euch Gott? Oder wie ist euch, was macht es mit euch, dieses Bild? Gott als Vater? Kurze Frage, wenig Zeit noch, aber...
Ich bete immer lieber Gott. Weil Gott ist für mich Gott, aber der liebe Gott, da ist auch der Vater drin. Aber ich finde das Vaterbild nicht so entscheidend, sondern lieber Gott. Aber im Vater unser betet man das ja auch.
Ich hatte das Glück, einen sehr guten Vater zu haben. Und von daher habe ich damit keine negativen Assoziationen. Mein Vater war jemand, der Potenzial in mir gesehen hat, der gespielt hat mit mir tatsächlich. Ja. Der mich ins Leben mit hineingenommen hat, auch aufs Leben vorbereitet hat. Jemand, der nahbar war. Und von da habe ich nicht diesen großen Gap, oh, Gott ist der Vater, jetzt muss ich irgendwas verdrehen in mir, damit ich ihn als positiv wahrnehme, weil mein Vater zu Hause nicht so war. Ich habe da glücklicherweise, und ich weiß, es ist keine Selbstverständlichkeit, nicht diese diese Scheu vor Gott. Ich möchte es nochmal unterstreichen, was Paulus in Kolosser 3 sagt. Er sagt nämlich, Väter, erbittet eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Das ist so die große Frage. Ich kann mein Kind dahin treiben,
nicht dass mutlos, es, heißt
dass
es auch.
Genau, nicht mutlos, dass es vor mir davonläuft und dadurch auch von Gott davonläuft.
Ja, eines der stolzesten Momente, die ich so erlebe in meiner Zeit so, ja, das ist, wenn ich irgendwo auf der Straße entlang laufe und mein Sohn oder meine Tochter neben mir habe und ich das die Hand halten kann. Das ist für mich so ein ganz wichtiger und ganz schöner Moment. Mhm. Das macht mich stolz, so ein kleines, süßes Wesen an meiner Seite, so unvollkommen und doch so grandios vollkommen. Mhm. Gottesbild. Ich möchte euch gern zum Abschluss einen Bibelvers vorlesen, der für mich so wichtig geworden ist und der für mich Gott als Vater so darstellt und zeigt. Und so heißt es hier in Jesaja 41, heißt es, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Und dann dieses Bild, ja, ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit.
Ja, schön. Mhm.
Also mein Gott, mein Vater, der mich festhält. Und Berührung, das kann eine liebevolle Umarmung sein, das kann eine Orientierung sein, manchmal vielleicht auch ein Zurechtweisen, aber Nähe und jemand, der mich lieb hat, der bei mir ist, der mich festhält, für mich einfach mein schönes, positives Gottesbild. Mhm. Ich danke euch für dieses Gespräch. Ich denke, wir haben viel diskutiert und ihr habt mich sehr bereichert. Ich hoffe, wir können alle gestärkt aus diesem Gespräch rauskommen. Mhm. Vielen Dank.
Gerne.